sehr viel mit Barmherzigkeit hat auch die biblische Geschichte zu erzählen und damit zu tun, die wir nun heute hören und betrachten wollen. Sie ist aufgeschrieben im Markus-Evangelium im 8. Kapitel und ich lese die Verse 22 folgende. Und sie kamen, sie, damit ist Jesus und seine Jünger gemeint, und sie kamen nach Bethsaida und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf, tat Speichel auf seine Augen, legte seine Hände auf ihn und fragte ihn, siehst du etwas? Und er sah auf und sprach, ich sehe die Menschen, als sähe ich Bäume umhergehen. Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen, da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht, so dass er alles scharf sehen konnte. Und er schickte ihn heim und sprach, geh nicht hinein in das Dorf. Liebe Geschwister, liebe Freunde, das ist ein wahrhaft bedauernswerter, erbarmungswürdiger Mann, dem wir hier gerade begegnet sind. Bei einem seiner Sinne Beeinträchtigungen erleben zu müssen, das ist nie angenehm. Ich habe die Taubheit und das Rauschen in meinen Ohren in dieser Weihnachtszeit jedenfalls nicht besonders lustig empfunden. Man ist sehr ausgegrenzt. Es ist lästig und es ist ein bisschen schmerzhaft, aber es man ist sehr einsam auf eine ganz komische Art. Und falls ich nicht schon sehr viel Erbarmen mit den nicht wenigen schwer hörenden Geschwistern vorher gehabt hätte, nachher erst recht. Es rauscht alles durcheinander, aber ihr Lieben, das ist überhaupt nichts im Vergleich zu dem, was Menschen hier im Orient etwa zu erleiden haben, wenn ihr Augenlicht verloren war. Ob dieser Mann hier durch die sengende Sonne sein Augenlicht verloren hat, in Wüstengegenden, in Schneegegenden, soll das sehr schnell passieren. Ob es einer der unzähligen Infektionskrankheiten, an denen es im Orient noch nie gemangelt hat, gewesen ist, von Geburt an blind gewesen, kann er nicht sein. Das werden wir nachher noch betrachten können. Aber es ist eigentlich egal, denn sein Schicksal ist ein erbarmungswürdiges. Hier in unseren Zeiten, in unseren Breiten, gibt es ja eine Fülle von Hilfsmitteln, die es wenigstens ein wenig erträglich macht, die Beschwernisse der Behinderungen. Unser Dorf besitzt ja keine komplette Ampel, mehr als zwei Lampen hat es da noch nicht gehabt, aber ich weiß, dass bei vielen Ampeln dann so eine so ein Tackern zu hören ist, dass die Blinden erkennen können, wenn sich der Ton ändert, dann kann ich relativ gefahrlos die Straße übertreten. Dankeschön, Edith. Großmütter sind da manchmal noch erfahrener. Ja, und das ist schon eine kleine Erleichterung. Oder mein Freund Hans Ufer war als Pastor blind. Er hat mir mal seine Bibel gezeigt. Die war ungefähr so hoch. Und die Bände waren so, die bestand aus Pappendeckeln sozusagen, aus einzelnen Bänden, Pappendeckeln, in die hinein in einer bestimmten Brailleschrift so Vertiefungen oder Erhöhungen aufgebracht wurden. Und wenn ich darüber fühlte, merkte ich gar nichts, aber er konnte damit fließend lesen, die Bibel. Und wenn er sich Notizen machte, dann hat er so eine kleine Schablone und einen Pappendeckel und dann drückte er da einzelne Punkte drauf. Und ein wenig erleichtert wurde sein Leben noch durch die Computertechnik. Er hatte so ein Sprachmodul, das quäkte irgendwas. Ich habe es nie verstanden, er verstand es aber. Und er hatte eine sogenannte Braillezeile mit 1200 Nadeln, die den Bildschirm abtastete und die er erfühlen konnte. Sehr beeindruckend. Aber tauschen wollte ich mit ihm nicht. Er hat mir erzählt, wie das Leben von Blinden aussieht. Er sagte mir, unser Problem ist nie, dass wir nicht wissen, wo wir hinwollen. Wir wissen nicht, wo wir sind. und zufällig mal irgendwo vorbei kommen, hallo, ich bin mal gerade vorbeigekommen, wollte mal sehen, wie es da geht. Das gibt es überhaupt nicht. Das sind alles sehr bewusste Akte. Ich war fasziniert, als ich ihn August Feeney mal eingeladen hatte und dann durfte ich ihm den Gottesdienstraum zeigen. Und dann sagte ich, ja, so in 20 Meter ungefähr kommt eine Stufe. Und dann sagte er, nein, das sind 11. Er hat es gehört. Ein ungeheures Sensorium hat er entwickelt. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe manchmal sogar vergessen, dass er nicht sehen konnte. Aber das habe ich im anderen Zusammenhang schon mal erzählt. Und trotzdem, ihr Lieben, mit ihm tauschen, das habe ich nie gewollt. Und dieser Mann, dem wir hier in unserem Text begegnet sind, der wäre heilfroh gewesen, wenn er heute hätte hier leben können mit den kleinen Erleichterungen. Sein Leben ist ein von Angst und Dunkelheit geprägtes. Angst ist für blinde Menschen etwas Begleitendes. Ich weiß nicht, ob ihr jemals Fernsehen geguckt habt. Manche tun das schon mal aus Zeitvertreib. Und da gab es früher immer so billige Serien, meist aus USA, preiswert eingekauft. Wenn da vermutet wurde, ist dieser Mensch wirklich blind, dann sah man immer, Moment, dann sah man meist den Detektiv, der dann vor die Nase fuchtelte und dann zack machte. Und wenn der Mensch dann zurück zuckte, dann war er offenbar nicht blind. Jeder Blinde würde sofort zurückzucken, wenn ein unbekanntes Geräusch hier vor ihm ist. So sensibel muss er die ihm verbliebenen Möglichkeiten, etwas wahrzunehmen, benutzen, um das zu substituieren, was ihm nicht mehr möglich ist. Ja, wie sah wohl das Leben dieses Mannes, der hier Jesus begegnet ist, aus? Es gibt ja sehr fantasievolle Wesen und ein bisschen davon habe ich ja auch von Fantasie, aber wirklich vorstellen, in seiner Erbärmlichkeit kann sich das wohl niemand. Auch heute ist das ja im Orient gar nicht viel anders. Irgendjemand wird ihn an den Straßenrand gesetzt haben, in den Kot der Straße und da wird er dann gesessen haben. Die Augen nach unten und dann die Hand nach oben bettelnd. Jeden Tag. Und irgendwann wird ihn jemand wohl mal nach Hause oder wo auch immer er übernachtet hat, gebracht haben oder ein Stückchen weitergeleitet. Was für ein Leben. Was für ein reduziertes, was für ein einfaches, was für ein trostloses Leben. Dass er die reizende Lage des Dörfchens Bethsaida, in dem er gelebt hat, nicht sehen konnte, ist noch das Allergeringste überhaupt. Wahrscheinlich werden die Menschen, die ihn hier zu Jesus bringen, überhaupt nicht verstanden haben, warum unser Herr diesen Mann herausführt aus dem Dorf. Raus aus der Menge und der Masse. Das ist zwingend notwendig. Das ist wirkliche Fürsorge unseres Herrn. Können wir uns vorstellen, was passiert wäre, wenn Jesus ihn mitten in der Menge geheilt hätte? Die Dutzende, vielleicht Hunderte von gaffenden Gesichtern, so ein Stück von der Nase entfernt. Und das bei einem Menschen, der in großer Behutsamkeit durch sein Leben gehen musste. Was für ein Schock! Die gaffende Meute, auch heute ja, wo die Menschen sich wirklich kaum unterschieden haben oder entwickelt haben von denen damals. Bei jeder Autobahnunfallgeschichte kann man das betrachten, wie die gaffende Meute hier völlig rücksichtslos und egoistisch hier das Leben derer, die leiden, begleitet, wenn ich es mal sehr, sehr zurückgenommen formulieren darf. Das ist reine Fürsorge, dass unser Herr diesen Menschen herausführt aus dem Getümmel. Die Art, wie er weiter mit ihm umgeht, ist ebenfalls von Behutsamkeit geprägt. Er benetzt die Augen dieses Menschen mit Speichel. Er legt ihm die Hände auf. Ob das wohl nötig gewesen wäre, damit dieses Wunder vollzogen werden kann? Also der, der nicht mal mit dem Finger schnippt, sondern nur ein Wort spricht, damit die Wellen, damit der Sturm, damit Blitz und Donner verstummen, der braucht das bestimmt nicht. Aber der zu Heilende, der braucht das. Er soll es fühlen. Und Spucke, Speichel, sagen wir mal so, das ist von Alters her etwas, was man mit bestimmten Heilkräften in Verbindung bringt. Und ob man klein ist oder nicht mehr ganz so klein, wenn wir uns den Finger klemmen und verbrennen, das ist das Erste, was wir machen. Das spürt dieser Mann hier auch. Unser Herr geht sehr behutsam mit ihm um. Und dieses Gleichnis oder diese Wundergeschichte ist einzigartig. Es ist das einzige Wunder. Markus ist der einzige, der davon berichtet, und das kann damit zusammenhängen, dass dieses Wunder ja erst im zweiten Anlauf sozusagen zu gelingen scheint, wenn wir es mal oberflächlich betrachten. Unser Herr fragt ihn nämlich: Siehst du etwas? Und die etwas rätselhafte Antwort des Blinden: Ich sehe die Menschen umhergehen, als sähe ich Bäume. Offenbar ist also dieser Mann nicht von Geburt an blind gewesen, denn er kennt Menschen und er kennt auch Bäume und den Unterschied, aber offenbar sieht er noch sehr unscharf. Und abermals legt unser Herr ihm die Hände auf, und jetzt sieht er deutlich und scharf, und unser Herr schickt ihn nicht zurück ins Dorf zu dem Volk, das sicherlich gerne mit eigenen Augen begafft hätte, was da Sensationelles passiert ist. Er sendet ihn zurück nach Hause. Und jedes dieser Details ist bei näheren Betrachtungen ein Zeichen der Fürsorge und der Liebe unseres Herrn mit dem hier Leidenden. Eine Fürsorge, Liebe, Behutsamkeit, die man schmerzlich vermissen kann bei den angeblichen Heilungsveranstaltungen, die manche kirchlichen Gruppierungen bewerben zu meinen müssen. Da geht der Spot an, und da kann man den Verdacht nicht loswerden, dass der Mensch, der da vorne, mit dem da vorne gehandelt wird, nur Mittel zu einem ganz anderen Zweck ist. Das ist unser Herr überhaupt nicht, und bei ihm ist das auch nicht so. Er ist ungeheuer liebevoll mit diesem Mann umgegangen. Liebe Geschwister, liebe Freunde, obwohl in dieser Begegnung vieles vom Wesen unseres Herrn Jesus Christus deutlich wird, ist sie doch nur von Markus überliefert worden. Und ich vermute, das hat mit der eingangs beschriebenen Besonderheit zu tun. Sie findet aus dem zweiten Anlauf statt und nicht beim ersten Mal. Und das ist nun über den eigentlichen Vorgang hinaus zu einem Gleichnisbild geworden für das Leben der Christen. Das hat in der Kirchengeschichte Bedeutung gewonnen, diese, nun sage ich mal, mehrstufige Art des Heilwerdens, die dieser Mann erlebt hat. Und über das eigentliche Wunder hinaus an diesem Manne hat sich die Gemeinde, haben sich Christen immer wieder darin wiedergefunden, in dem, was diesem Mann passiert ist. Und das kann dir auch geschehen. Denn niemand erkennt die ganze Wahrheit, die ganze Tiefe des Evangeliums im ersten Moment, im Moment der Bekehrung etwa. Es ist ja wahr, wer aus der Kraft des Heiligen Geistes sagen kann: Jesus Christus, das ist mein Herr und mein Gott, der ist gerettet. Und zu dem, was unser Herr am Kreuz für uns getan hat, da gibt es nichts hinzuzufügen. Das dürfen wir annehmen, aber dass wir das nun in seiner Fülle begreifen, dazu reicht ein ganzes Leben nicht aus, erst recht nicht der Moment einer Bekehrung. Es hat Zeiten gegeben, in denen für den Glauben geworben wurde, ein wenig nach dem Muster. Die Bekehrung, Decision, wie die Zeitschrift auch heißt, von Billy Graham, der da großen Wert drauf legte. Die Bekehrung ist eine Art Sprung, ein einmaliger Sprung auf die Insel der Seligen, sage ich mal etwas flach. Und manchmal sind das ja auch äußerst euphorische Momente, wenn ich feststelle, die Liebe Gottes gilt nicht der ganzen Welt, sondern mir. Ich bin gemeint, meinen Namen höre ich. Das kann sehr bewegend sein, je nach Temperament. Kann das zu Jubel, Halleluja, Strömen bringen oder eben zu stillen Tränen manchmal auch. Das kann manchmal den Eindruck erwecken, danach kann ja nicht mehr viel kommen. Dem ist nun nicht so. Sondern die länger beim Herrn sind, die wissen, das ist ein ständiges Neuentdecken, ständiges wieder neu eröffnet bekommen der Augen, eine immer wieder neues Wirksamwerden altbekannter Worte, altbekannter Zusammenhänge in meinem Leben. Da muss der Heilige Geist immer wieder neu Orientierung geben. Da gibt's immer wieder neue Notwendigkeiten, den Blick zu fokussieren auf das Kreuz hin. Ich habe schon häufiger erwähnt, ich war mal Berufskiller gewesen, also Berufssoldat genauer gesagt. Und da hatten wir allerlei Orientierungsmärsche zu versehen. Und der Blick auf den Kompass war gar kein Luxus. Sonst lief man nämlich in die völlig falsche Richtung. Und selbst wenn man mal ein paar Meter oder ein paar Kilometer zurücklaufen musste, das war notwendig. Und das ist im Christenleben auch nicht anders. Das ist ein immer wieder neues sich Orientieren an unserem Herrn, an diesem Kreuz, an dem Ziel und an all dem, was uns immer wieder entgleitet. Das ist im Leben mit Jesus Christus gar nicht viel anders als bei dieser Begegnung mit diesem Blinden, dass uns erst in der Gegenwart Jesu etwas ganz klar wird, was wir vorher nur unscharf oder unklar erkennen konnten. Das kennst du auch, nicht so selten wird dir die Bedeutung eines Bibelwortes, das du lange schon kennst, erst auf dem Hintergrund einer ganz persönlichen, manchmal sehr schwierigen Lebenssituation wirklich deutlich. Es entfaltet seine Kraft erst in einer ganz bestimmten Lebenslage. Wir sehen da zu Recht die Wirkung des Heiligen Geistes, aber es ist typisch, dass das alles nicht auf einen Schlag kommt, sondern dass sie ein Wachsen ist, dass sie ein Werden ist, ein hingestaltet Werden, wie es der Apostel Paulus sagt, auf den Christus hin, den wir verehren und dem wir nachfolgen. Es gibt eine zweite und letzte Sache, die mir bei der Vorbereitung dieser Predigt sehr deutlich und sehr klar vor Augen geführt wurde. Wisst ihr, es gibt auf dieser Welt mehr als 200 Millionen Menschen, die blind sind. Mehr als 200 Millionen. Das ist, cum grano salis, ungefähr so viel, wie in der Europäischen Union Mitglieder sind. Nach Schätzungen der Christophe-Blinden-Mission könnten mehr als 80 Millionen von ihnen das Augenlicht wiedererlangen. Und dazu sind gar keine aufwendigen Transplantationen oder sonst welche besonderen Segnungen unserer Hightech-Medizin notwendig, sondern eine kleine Operation als Skalpell, ein paar Applikationshilfen und so etwas. Die Kosten dafür belaufen sich auf ungefähr 40 Euro. 40 Euro. 40 Euro, die darüber entscheiden, ob du ein Leben in Dunkelheit und Elend oder im Licht des Tages führen kannst. 40 Euro. Weißt du, die allermeisten werden blind bleiben bis zu ihrem Lebensende, denn für sie ist es egal, ob diese Operation 40 oder 40.000 Euro kostet, sie haben das Geld nicht. Und sie werden es niemals aufbringen können. Aber ich habe das. Du auch. Ich glaube sogar du, kleine Maus. Ob wir 40 Euro mehr oder weniger haben, macht uns weder arm noch reich. Wisst ihr, wenn unser Herr Jesus Christus an anderer Stelle sagt, ihr werdet größere Wunder tun als diese hier, da meint er nicht, dass wir noch vollkommenere Totenauferweckung oder sonstige Dinge tun, sondern da meint er das. Wenn von den ungefähr 1,2 Milliarden, die sich Christen nennen auf dieser Welt, jeder ein einziges Mal in seinem Leben etwas nicht ganz so Kleines tun würde, dann wäre das mühelos eingetreten, was unser Herr damit ausdrücken wollte. Denk einmal darüber nach. Amen.